Lieber Klaus, lieber Geschwister, ich bin dankbar, dass ein Student aus Bayern direkt von mir gesprochen hat. Das heißt, dass ich nicht der einzige Ausländer bin und dass ich auch nicht der einzige mit Akzent bin heute Nachmittag. Bayern ist fast so weit wie Südafrika. Der Heilige Geist und das Wort Gottes, die unverzichtbare Verbindung. Es war vor etwa 1089 Jahren, also fast 2000 Jahren, als ein Treffen stattfand. Ein Treffen auf einem hohen Berg. Das Treffen war zwischen Mose und Elia auf der einen Seite, den Vertretern des Alten Bundes, des Gesetzes und der Propheten, und Jesus Christus, den Erfüller des Bundes, auf der anderen Seite. Wir lesen davon in Matthäus 17, Markus 9 und Lukas 9. Vieles wurde bei diesem Treffen besprochen und Wichtiges ist passiert. Zum Inhalt des Gesprächs wissen wir nur, dass gesprochen wurde, ich zitiere aus Lukas 9, von dem Ausgang, welchen Jesus zu Jerusalem sollte erfüllen. Was passiert ist, wissen wir aber auch sehr genau. Jesu Angesicht wurde verklärt. In Matthäus 17, 5 lesen wir, da er noch also redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Oder man könnte auch sagen, auf ihn sollt ihr hören. Das lesen wir in Markus und in Lukas auch. Von Gott, dem Vater, kam die Forderung an die Jünger und sozusagen an die Kirche, ihr solltet meinen Sohn hören. Und da müssen wir bedenken, im Hinterkopf hörte der Hebräer, der Jude, natürlich sofort 5. Mose 18, 15. Also Deuteronomium 18, 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Den sollt ihr hören. Später, wir haben schon von diesen Abschiedsreden Jesu gehört, in Johannes 14, 26 sagte Jesus Christus seinen Jüngern, aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, was ich euch gesagt habe. Und ein Vers, den wir heute schon mal gehört haben, ein Kapitel weiter, Johannes 15, 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. Darauf hat Pastor Jörg Wilberg auch heute ausführlich hingewiesen. Kurz gefasst hat man hier die Tätigkeit des dreieinigen Gottes mit Hinweis auf sein Wort, mit Hinweis darauf, dass er redet, dass er uns anspricht, dass er ein redender Gott ist. Der Vater erstens, der sagt, dass die Kirche seinen Sohn gehorchen soll, der Vater, von dem der Geist im Namen des Sohnes gesandt wurde. Zweitens, der Sohn, von dem der Geist auch ausgeht, wie vom Vater. Und drittens, der Geist, welchen uns alles lehrt und uns an alles erinnert, was der Sohn gelehrt und gesagt hat, der auch von Jesus den Geist der Wahrheit genannt wird. Aber liebe Geschwister, was sagt uns das, dass der Vater uns auffordert, seinen Sohn zu gehorchen, das heißt das Wort seines Sohnes zu gehorchen, das, was ihr uns sagt. Und dass der Sohn seinen Geist sandte, um uns an eben dieses Wort zu erinnern. Im Rahmen unseres Themas, der Heilige Geist und das Wort Gottes, die unverzichtbare Verbindung, ist eines festzuhalten. Vom Heiligen Geist und vom Wort Gottes kann man nicht reden, ohne auch auf den Vater und den Sohn zu achten. Theologisch würden wir sagen, der Heilige Geist und das Wort Gottes ist zwar ein pneumatologisches, also ein Thema aus der Lehre vom Heiligen Geist, aber im wahrsten Sinne des Wortes ist dieses Thema ein Thema über die Lehre vom dreieinigen Gott. Letzten Endes aber handelt es sich, wie der Vater in Matthäus 17 sagt, um den redenden, um den sprechenden Sohn, der gehorcht werden soll. Insofern wäre es nicht verkehrt, das Thema dieses Vortrags auch dementsprechend differenziert umzuformulieren. Statt zu sagen, der Geist und das Wort, zu sagen, der Geist Christi und das Wort Christi. Dies wäre sogar im Sinne von 1. Petrus 1, 10 bis 12 wünschenswert. Ich lese 1. Petrus 1, 10 bis 12. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, so auf euch kommen sollte. Und haben geforscht, auf welche und welcherlei Zeit deutete der Geist Christi, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Welchen es offenbart ist, denn sie haben es nicht sich selbst, sondern uns dargetan, was euch nun verkündigt ist, durch die, so euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel gelüstet zu schauen. Und hören Sie mal im Wortlaut der 1545 Übersetzung. Erstes Fazit unserer Überlegung zum Thema ist, dass man aufgrund der Heiligen Schrift das Wort nicht vom Geist trennen kann, denn es handelt sich um das Wort Christi und den Geist Christi. Christi Wort und Christi Geist können nicht getrennt werden, so wenig Christus in zwei geteilt werden kann. Aber liebe Geschwister, die Frage zum Verhältnis Wort und Geist stellt sich allerdings nicht nur mit Bezug auf die Offenbarung zum und vom dreieinigen Gott in der Schrift. Auch während der Zeit der alten Kirche, also während der ersten Jahrhunderte, haben sich die Gläubigen damit beschäftigt. Das wurde auch heute mal ausführlich gesagt. Dabei fällt es einem natürlich auf, dass die Kirche aller Zeiten, spätestens seit 381, ihr Bekenntnis diesbezüglich auch schriftlich, also in einem schriftlichen Bekenntnistext festgelegt hat. Wir kennen dieses Bekenntnis, das Niceno Constantinopolitanum. Also das war die überarbeitete Version des Nicenums aus dem Jahre 325. Übrigens, dieses Bekenntnis ist das am meist verbreiteste Bekenntnis weltweit. In diesem Bekenntnis wurde schon schriftlich festgelegt, dass der Heilige Geist durch die Propheten gesprochen hat. Dass wir an den Heiligen Geist glauben, der durch die Propheten gesprochen hat. Und mit jenem Glaubenssatz wurde damals nicht aufs Neue einen Lehrsatz entworfen bzw. erfunden, sondern wurde der Glaube der Väter, der Glaube der Kirche Christi seit dem Neuen Testament zum Ausdruck gebracht. Von den drei ökumenischen Bekenntnissen, Apostolikum, also Apostolism, Bekenntnis, Nicenum, Constantinopolitanum, Athanasianum, also von allen drei ist dies die einzige Stelle, wo die Heilige Schrift als Wort Gottes direkt vorausgesetzt wird. Ansonsten wird der Schriftglaube, das heißt der Glaube, dass die Heilige Schrift das Wort Gottes ist, unerwähnt einfach angenommen. Es war einfach Teil des allgemeinen Glaubensguts, wie auch bei manchen reformatorischen Bekenntnissen, zum Beispiel bei dem kleinen Katechismus Luthers. Beachtenswert ist allerdings die Art, wie man in diesem Bekenntnis auf die Heilige Schrift hinweist, nämlich achthaft im Sinne des Sprechens, im Sinne des Redens des Heiligen Geistes. Ihr ist Herr und Lebensspender. Ihr geht aus dem Vater und dem Sohne hervor. Ihr wird mit dem Vater und dem Sohne angebetet und verherrlicht. Für unser Thema ist jetzt von Bedeutung der Satz, dass der Heilige Geist, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, durch die Propheten sprach. Der Heilige Geist sprach das Wort Gottes. Biblisch-theologisch können wir das also feststellen, dass die Kirche seit frühesten Zeiten sich zu diesem engen Verhältnis bekennt. Zur engsten, unzertrennlichen Verbindung zwischen dem Geist und dem Wort. Sie haben diesen Teilsatz gehört, dass der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn hervorgeht. In der Theologie ist da die Rede vom Filioque. Dieser Teilsatz wurde später dem Nicenu Constantinopolitanum Bekenntnis hinzugefügt, ist aber notwendig, ein notwendiger Zusatz. Denn ohne der Glaube, dass der Heilige Geist auch vom Sohn, nicht nur vom Vater, sondern auch vom Sohn hervorgeht, würde man meinen, der Heilige Geist könnte auch ohne das Wort Christi wirken und sprechen. Das wäre eine Art Subjektivismus und diesen Subjektivismus gab es vor allem nicht nur im 16. Jahrhundert, aber seitdem immer wieder und immer noch, auch jetzt noch im 21. Jahrhundert. Die Reformatoren haben von den Schwärmen geredet. Das heißt, dass man meint, der Heilige Geist könnte ohne den Mittler wirken. Auswirkung nach vorne ist, dass der Heilige Geist Christus ersetzt, was natürlich in der Schrift nicht gegeben ist. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Gefahr eines Objektivismus. Eines Objektivismus im Sinne des Heils, als ob man an Christi Wohltaten ohne den Heiligen Geist teilhaben kann. Mit der Betonung einseitig auf das von Christus erworbene Heil. Aber ich nehme an, dass die Bibelarbeit und der Vortrag, den wir heute hatten, schon darauf ausdrücklich hingewiesen haben, dass sie das auch mitbekommen haben, das geht nicht, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, um uns an die Wohltaten Christi teilhaben nehmen zu lassen. Ich möchte betonen, als Fazit dieser Ausführung, die Frage zum Wort und Geist ist immer auch eine Frage zu Christus. Dann komme ich zur Reformation. Bekanntlich hat Luther in seiner Suche nach einem gnädigen Gott, in seiner Suche nach Frieden mit Gott entdeckt, dass sie sich in der Heiligen Schrift um Gott als ein persönlich in der Geschichte wirkender Gott handelt, vor dessen Angesicht der Mensch als Person zu stehen kommt. Man könnte in dieser Hinsicht von einem Coram Deo Ansatz in der Theologie reden. Mit Coram Deo ist einfach gemeint vor dem Angesicht Gottes in seiner Gegenwart. Es handelt sich darum, dass das ganze Denken eines Menschen, das Reden, das Handeln, das alles in Ehrfurcht Gott gegenüber und Respekt vor Gott sein muss und ist. Im Denken Luthers Wie übrigens auch bei den anderen Reformatoren spielte das Coram Deo eine zentrale Rolle. Es bringt einem nichts, so genannt sauber und rein in der wahren Lehre zu sein, wenn man sich nicht bewusst ist, dieses ganze Leben vor dem Angesicht Gottes zu leben. Glaube betrifft ja nicht nur den Verstand, sondern das ganze Leben. In seiner ersten These, der 95 Thesen vom 31. Oktober 1517, sagt Luther schon, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Bei der Reformation, liebe Geschwister, kam man zu der Überzeugung, dass im Gegensatz zu der Theologie des Mittelalters, im Mittelalter gab es da eine Art Theologie, es nennt sich die scholastische Theologie, wo mit Spitzfindigkeiten und mit viel Logik immer versucht wurde, bestimmte Fragen zu klären, aber dass die Theologie der Reformation im Gegensatz zu dieser scholastischen Theologie die Beziehung zwischen Gott und Mensch direkt und persönlich sieht. Auf der anderen Seite hat man bei der Reformation im Gegensatz zum Spiritualismus auch die Überzeugung, dass es sich nicht nur um eine Beziehung mit Gott handelt, sondern um eine Beziehung durch sowohl den Geist als auch das Wort. Wie wichtig gerade dieses Prinzip ist, das Prinzip der unlösbaren Zusammenhang von Wort und Geist, kann gar nicht genügend betont werden. Es handelt sich um nichts Geringeres als um die Autorität Jesu Christi. Auf der anderen Seite ist es von ausschlaggebender Wichtigkeit für die Frage zum Heil des Menschen in seiner meist umfassenden Bedeutung. Umso mehr ist es nachvollziehbar, dass eben die Reformatoren bei Namen Luther und Calvin, aber auch andere wie Butzer, dieses zentrale Prinzip des reformatorischen Verständnisses hervorgehoben haben. Dies setzt sowohl das bekannte Sola Scriptura-Verständnis voraus, aber auch das Tota Scriptura, Sola Scriptura durch die Schrift allein und Tota Scriptura durch die ganze Schrift. Die Schrift, ich zitiere, die Schrift ist von Gott gegeben und ihre Gewissheit beruht nicht auf der Autorität der Kirche, sondern auf dem Zeugnis des Geistes. Wort und Geist sind mit einem unauflöslichen Band untereinander verbunden, denn die Schrift selbst ist ein Produkt des Geistes. Sie sei ein Diktat des Geistes, sagt Calvin. Wie die anderen Reformatoren auch immer wieder mal betonten. Der höchste Beweis der Wahrheit der Schrift leitet sich überall von der Person des sprechenden Gottes her. Erinnern Sie sich an die Worte des Vaters: Dies ist mein geliebter Sohn, ihr sollt auf ihn hören. Wir bleiben allerdings nicht nur bei der Reformation, denn man hat auch eine Antwort auf die Strömungen unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der es sowohl in den Geistesströmungen als auch im Alltag ganz häufig um das Verstehen geht. Und zwar um das subjektive Verstehen, ob ich etwas verstehe, ob ich mit meinem Verstand etwas nachvollziehen kann. Wie verstehe ich es? Ergibt etwas einen Sinn für mich? Wie versteht der allgemeine Mensch etwas? Jeder für sich. Was bedeutet dies für mich? Das sind typische Fragen unserer Zeit. Und dann mag die Antwort der Reformation vielleicht für die Menschen des 21. Jahrhunderts enttäuschen. Sie beruht allerdings umso stärker auf der Heiligen Schrift. Dass Gott redet, dass Gott ein redender Gott ist, ist ein Wunder. Und auch ist es ein Wunder, dass wir sein Wort hören. Ein Schweizer Theologe des 20. Jahrhunderts weiß in einer Studie zum internen Zeugnis des Heiligen Geistes darauf hin, dass dieses Verständnis von Wort und Geist, also von der Verbindung zwischen Wort und Geist, die nicht getrennt werden kann, dass dieses Verständnis gerichtet ist an die Adresse der damaligen Schwärmer, heute aber an die Adresse aller Vertreter reiner Gefühlsreligion, die auf Kirche und Bibel, ja auf Christus und Offenbarung verzichten und gerade so in die Harmonie mit dem Ewigen oder mit dem Kosmos einzugehen. Dieses Verständnis ist natürlich auch gerichtet gegen Rom, das den Geistesempfang ans Sakrament bindet. Und dieses Verständnis enthält zugleich eine brüderliche Korrektur derjenigen, die in ihrer Weise Sakrament vom Wort und den Geist auf Amt und Predigt konzentrieren. Als ob in der Art, wie sie reden, als ob der Geist nur vom Amt und Predigt konzentriert in der Gemeinde gefunden werden kann. Calvin sagt, auch das Wort, sogar dasjenige, die Schrift, bleibt darauf angewiesen, dass Gott selbst es aufnimmt und zu seinem Wort macht. Ich zitiere, unser stumpfer Geist fasst Gottes Licht nicht. Darum wird ohne Erleuchtung durch den Heiligen Geist mit dem Worte nichts ausgerichtet. Darum, liebe Geschwister, so ja, können Wort und Geist nicht getrennt werden. Gott kann nur durch Gott geoffenbart und nur durch Gott erkannt werden. Wie Butzer auch sagte, Gott ist der primäre Sprecher seines Wortes. Im Anschluss an dem altkirchlichen Bekenntnis, dass der Heilige Geist durch den Mund der Propheten gesprochen hat, muss der Heilige Geist in unsere Herzen eindringen, um uns zu überzeugen. Sein Zeugnis verleiht der Schrift ihre eigene Autorität. Die Gewissheit des Glaubens beruht weder auf die eigenen Offenbarungen, wie bei den Schwärmen zum Beispiel, bei den Gefühlsmäßigen, noch auf die Autorität menschlicher Einrichtungen oder Institute wie bei Rom, sondern nur auf der wechselseitigen Verbindung von Wort und Geist. Ich komme zu einem nächsten Punkt, und zwar zu der Heilslehre. Die Reformatoren waren sich auch darin einig, dass es in der Heiligen Schrift um die Heilslehre geht, die den Zusammenhang beherrscht. Also, dass man, wenn man sich mit der Heiligen Schrift beschäftigt, das auch im Zusammenhang mit der Heilslehre versteht. Dies ist wichtig, um einen oberflächlichen Biblizismus dadurch zu vermeiden, dass in einer bestimmten Weise immer die ganze Unterricht, also Unterweisung, der ganze Unterricht des Wortes Gottes mitklingt. Später in der Geschichte der Kirche, heute auch noch häufig, war und ist es anders. Die Lehre wird im Gegensatz zur Reformation als ein System von Wahrheiten gesehen. Im Gegensatz dazu sieht die Reformation, sehen wir als Gläubigen nach reformatorischem Bekenntnis die Lehre als Predigt in Aktion, als Unterweisung im Vollzug und zugleich als Inhalt des Evangeliums. Pastor Jörg Birnberg hat auch darauf hingewiesen, dass das zentrale Mittel für die Ausbreitung des Evangeliums die Verkündigung Jesu Christi ist, in das Haupt, der Hauptakteur dieser Verkündigung der Heilige Geist ist. Also Wort und Geist. Für sie, für uns ist der Glaube von der untrennbaren Verbindung zwischen Wort und Geist allerdings deswegen unverzichtbar, da das Ganze in der Gemeinde erörtert. Auch die Veranstaltung heute ist eine Gemeindeveranstaltung und das ist ja auch richtig. Wenn es geht um Wort und Geist, geht es um die Gemeinde Christi. Das Wort wartet darauf, ausgelegt zu werden. Die unterschiedlichen Gestalten der Schriftauslegung von Exegese, also Auslegung über Exposition zur Applikation, Anwendung, stehen im Dienst der lebendigen Verkündigung. Das Wort ist immer auf die Gemeinde ausgerichtet. Das übrigens so bei der Theologie auch der Fall sein. Das Wort bietet die Wahrheit dar und führt zugleich als Wort der Verheißung durch den Geist zur Gewissheit. Und das Wort leitet durch den Geist zum neuen Leben. Ende Zitat. Bedenken wir, die Gemeinde, die Kirche ist die Gemeinde Christi. Die Kirche Christi. Wenn der Geist vom Wort getrennt wird, wird er prinzipiell auch von Christus getrennt und von der Offenbarung Gottes in Christus in der Geschichte. Gerade der Geist vermittelt uns das Evangelium. Nicht ohne Grund wurde Chrysostomus in der Reformation zitiert mit der Mahnung, all die abzuweisen, die uns unter dem Vorwand des Geistes von der einfachen Verkündigung des Evangeliums abbringen wollen. Denn der Geist ist uns nicht zur Offenbarung neuer Unterweisung verheißen, sondern um die Wahrheit des Evangeliums den Herzen der Menschen einzuprägen. Der Geist, ich wiederhole, ist uns nicht verheißen, das wusste man schon in der alten Kirche, um neue Offenbarungen, neue Lehre, neue Unterweisungen zu verbreiten, sondern uns die Wahrheit des Evangeliums einzuprägen. Wir bekennen uns auch ganz deutlich dazu in Frage 54 des Heidelbergers. Dann geht es um den Bezug auf die Gemeinde, dass die Gemeinde Christi vom Sohn Gottes versammelt, geschützt und erhalten wird durch seinen Geist und sein Wort. Da kann ich mehrere Hinweise geben. Jesaja 59,21, Römer 1,16, Römer 10, 14 bis 17 und so weiter. Ich komme zum Schluss. Liebe Brüder und Schwestern. Es ist ein Grundsatz reformatorischer Theologie, dass aufgrund der Offenbarung Gottes zuerst durch die Propheten und in der letzten Zeit in Christus Wort und Geist zusammengehören. Ich lese mal mit Ihnen zusammen Hebräer 1,1-3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Diese ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens, und trägt alle Dinge durch das Wort seine Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Aufgrund dieser Aussage wissen wir, Wort und Geist gehören zusammen. Der Geist bindet sich selbst an die Worte Christi. Dass wir hier mit einem unverzichtbaren Glaubenssatz zu tun haben, wurde im Jahre 1539 in einer der wichtigsten apologetischen Schriften der Reformation in der Antwort an Sanhedrin sehr deutlich und klar dargestellt. Eine Schrift, von der Luther auch begeistert war. Ich zitiere: Gerade da, wo vom Wort Gottes die Rede ist, wird bezüglich der Irrlehre der Finger direkt in die Wunde gelegt. Wie ein erfahrener Facharzt wird in der Antwort an Sanhedrin eine sorgfältige Diagnose, mit der er den Irrtum Sanhedrins und andere präzise identifiziert. Für die folgenden Jahrhunderte und über die theologische Problematik des Reformationszeitalters hinaus sollte diese Diagnose gleichsam als Maßstab für alles theologische Denken, ja für die Theologie an sich und was uns heute angeht, umso mehr für den Glauben in der Gemeinde im 21. Jahrhundert Geltung haben. Und dann das Zitat aus diesem Brief. Recht hat Chrysostomus, ich habe schon früher auch darauf hingewiesen, mit seiner Mahnung. Denn der Geist ist uns nicht zur Offenbarung neuer Unterweisungen weisen, sondern um die Wahrheit des Evangeliums in den Herzen der Menschen einzuprägen. Wie notwendig diese Mahnung gewesen ist, erfahren wir in der gegenwärtigen Lage. Von zwei Parteien werden wir bekämpft, die, so sieht es aus, voneinander so verschieden sind wie nur möglich. Denn was hat die des Papstes, also die Partei Roms, äußerlich gesehen mit die der Schwärmer? Was haben die gemeinsam? Und doch führen beide die gleiche Hauptwaffe, mit der sie uns mürbe machen, indem sie nämlich bis zum Überdruss den Geist im Munde führen. In dem haben sie kein anderes Ziel, als Gottes Wort zu unterdrücken und zu Grabe zu tragen und stattdessen für ihre eigenen Lügengebühle Platz zu schaffen. Und ihr, Sanhedrin, müsst nun gleich beim ersten Ansturm das Schandmaul büßen, das ihr dem Heiligen Geist durch die Trennung vom Wort eingebrannt habt. Ja, hier sieht man das Problem. Bei Rom ist die Rede, dass man weiß, wie der Heilige Geist uns führt, denn die Kirche weiß ja schon, das Institut. Und, so behauptet man, die Kirche, also die römisch-katholische Kirche, die hat den Geist von Anfang an. Aber man trennt den Geist vom Wort, man trennt die Führung des Geistes von der Heiligen Schrift. Auf der anderen Seite, bei denjenigen, die auf sich oder auf die eigenen Gefühle vertrauen, hat man das Problem, dass sie auch den Geist vom Wort trennen. Sie haben das Gefühl oder die haben das, die Überzeugung, dass sie vom Geist geführt werden. Aber sie unterscheiden nicht, ob es der Heilige Geist ist oder ein böser Geist oder vielleicht der eigene Geist. Und deswegen, da sie das Wirken des Geistes vom Wort trennen. Also die Heilige Schrift wird nicht als Maßstab angesetzt. Es handelt sich um das Verhältnis zwischen Heiligen Geist und Wort. Im Grunde wird auf beiden Seiten den gleichen Fehler gemacht, nämlich das Trennen des Wortes vom Heiligen Geist. Statt dass Rom am Wort misst, was richtig ist, sagt man einfach, ja, das Institut weiß Bescheid. Die Kirche. Auf der anderen Seite, statt dass die Schwärmer auch am Wort messen, was richtig ist, dann vertraut man die eigenen Gefühle, Gefühlsschwankungen, innere Lichter und so weiter. Das, was man fühlt, das, was man hört, und das, was man meint zu wissen, was der Geist will. Und auf beiden Seiten, statt das am Wort Gottes zu prüfen. Das Wort wird nicht nur vernachlässigt, abgewertet, unterdrückt, sondern auch, wie in der Antwort an Sadoleth gesagt wird, zu Grabe getragen. Liebe Geschwister, mit dem unzertrennlichen Band zwischen Wort und Geist bekennen wir uns zu Jesus Christus als einzigem Mittler. Nicht nur geht es darum, dass der Heiligen Schrift als Wort Gottes den absoluten Vorrang zuzuerkennen, es geht um das reformatorische Prinzip, dass die Wahrheit nur bei Christus zu finden ist. Wenn man nicht die Wahrheit spricht, befindet man sich nicht auf der Seite Christen. Das heißt, wenn es um die Frage der Wahrheit bzw. des Wahrheitsanspruches geht, spricht Christus immer das letzte Wort, und zwar durch seinen Geist und sein Wort. Schon im 16. Jahrhundert wurde gesagt, dies ist die wahre Erkenntnis Christi, wenn wir ihn so annehmen, wie er vom Vater dargeboten wird, bekleidet mit seinem Evangelium. Erinnern Sie sich an die Worte des Vaters, dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Oder man kann auch sagen, dass die wahre Erkenntnis Christi mit seinen Verheißungen bekleidet ist. Das Zeugnis des Geistes ist niemals ablösbar von der Schrift, aber ebenso wenig von dem, der sich in der Schrift offenbart, nämlich Christus. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Dr. Dassandil. Wir wollen jetzt vor der Kaffeepause das Lied singen 34, die Verse 1 bis 4, wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Und während der Kaffeepause darf ich Ihnen noch empfehlen, hier dieses Heftlein, das ist von Pastor Gensch, der stellt es auch kostenlos zur Verfügung und es liegt da auf dem Tisch, wo auch die Katechismen stehen, umstrittene Texte verständlich ausgewählt. Und die Kaffeepause ist dann um 15.15 Uhr beendet und dann hören wir noch einen Lagebericht. Und jetzt singen wir Lied Nummer 34, die Verse 1 bis 4.